Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, was kann uns das Beten erschweren? Und wie begegnen wir den Schwierigkeiten richtig? Darum geht es heute in unserer Sendung Katechismus. Und ich darf ganz herzlich Herrn Dr. Johannes Hartl aus Augsburg begrüßen. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott.
Hallo. Ja, was kann uns das Beten erschweren und wie begegnen wir den Schwierigkeiten richtig, Herr Hartl?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Für mich persönlich ist es eine, ich will ganz mal dramatisch sagen, eine Frage von Leben und Tod. Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber also das Gebet überhaupt treibt mich als Person ganz massiv um. Wir haben hier in Augsburg ein Gebetshaus, wo rund um die Uhr Tag und Nacht gebetet wird, überwiegend von jungen Leuten, jungen Erwachsenen. Und das sind wir wirklich buchstäblich ständig dabei, junge Leute im Gebet zu trainieren. Ich habe jetzt gerade heute Nachmittag erst ein etwa einstündiges Gespräch mit einem jungen Mann, der bei uns mitarbeiten möchte, eben auch mitbeten möchte, so ein Gespräch gehabt, wo es genau um diese Fragen ging. Ja? Also wie gehen wir mit den Ablenkungen im Gebet um? Es sind ja immer wieder die gleichen Dinge, die einen runterziehen im Gebet. Also zum Beispiel Ablenkungen, ja, auch sowas wie eigentlich ganz falsche Vorstellungen im Gebet, von Gebet, was Gebet eigentlich sein soll. Auch dritte Sache, die viele Menschen im Gebet abhält, ist eigentlich so ein religiöser Leistungsdruck, so eine Meinung, ich müsste eigentlich immer was bringen, ich muss irgendwas tun und jetzt muss ich dem Herrgott auch noch irgendwas tun, irgendwas beweisen, dass ich es wirklich ernst meine. Und ein vierter Punkt ist einfach so die Trockenheiten im Gebet. Das heißt, jene Zeiten, jene Etappen, die Gott offensichtlich auch zulässt, in denen wir ihn nicht spüren. So, der Katechismus beschäftigt sich in den Nummern 2725 und folgende mit dem Kampf des Gebetes. Und ich habe das schon mal erwähnt, ich finde tatsächlich wirklich die ganzen Abschnitte über Gebet im Katechismus eine der dichtesten und eine der ganz, ganz guten und schönen Stellen im Katechismus. Wir haben eine Überschrift unter Nummer 2729, die Schwierigkeiten beim Beten, und 2730 und 2731 geht dann über die Wachsamkeit im Gebet und über die Trockenheit im Gebet. Der erste Abschnitt, den ich jetzt einfach mal vorlesen möchte, der hat zu tun mit den Zerstreuungen im Gebet. Und ich will zunächst diesen Abschnitt ein bisschen kommentieren und dann will ich hauptsächlich auf die anderen beiden Abschnitte eingehen, und die gehen um die Frage, woran liegt das, wenn ich Gott im Gebet nicht spüre? Ja, also das sind so die zwei Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Erstens, Katechismus schreibt, oft wird das Beten durch die Zerstreuung erschwert. Okay, das haben wir bestimmt schon jeder mal erlebt, ne? Beim mündlichen Gebet kann sie die Worte und deren Sinn betreffen. Sie kann aber auch tiefergehend denjenigen betreffen, an den wir uns im betrachtenden und inneren Beten oder auch im liturgischen oder individuell gesprochenen Gebet richten. Ja, ganz klar. Hier wird einfach mal gesagt, die Zerstreuung kann einfach sein, dass ich diese Worte, die ich sage, dass ich die gar nicht andächtig mitbete, zum Beispiel in der Kirche. Aber es kann auch sein, dass wenn ich versuche, an Gott zu denken, so im persönlichen Gebetsleben zum Beispiel, dass ich da keinen klaren Gedanken fassen kann, dass mein Kopf sich ganz nebulös anfühlt. Jetzt kommt gleich mal die entscheidende Aussage. Wollten wir auf die Zerstreuungen Jagd machen, gingen wir ihnen in die Falle, während wir doch nur zu unserem Herzen zurückzukommen brauchen. Eine Zerstreuung offenbart uns, woran wir hängen. Und sich dessen demütig vor Gott bewusst zu werden, weckt unsere Liebe, die ihm nichts vorzieht, wenn wir ihm entschlossen unser Herz schenken, damit er es reinige. Hier ist der Ort des Kampfes und der Entscheidung, welchem Herrn wir dienen wollen. Oh, das ist eine dichte Stelle. Lass uns den ersten wunderbaren Satz mal anschauen. Wenn wir auf die Zerstreuungen Jagd machen wollen, gehen wir ihnen in die Falle, wo wir doch eigentlich nur in unser Herz zurückkehren müssten. Was wird hier gesagt? Hier wird erstmal gesagt, dass das Gebet offensichtlich im Herzen stattfindet und nicht im Kopf. Die Tatsache, dass ich in meinem Kopf ein bisschen zerstreut bin, heißt noch nicht notwendigerweise, dass ich gerade nicht bete. Oder anders ausgedrückt, ablenkende Gedanken auf der gedanklichen Ebene besiegen zu wollen. Also indem ich die Gedanken verbanne und krampfhaft an was anderes zu denken versuche, hält mich nur weiter gefangen im Denken. Aber Denken ist gar nicht Beten. Beten ist, wie wir vor einigen Sendungen schon gehört haben, nach der Definition des Katechismus, ein Aufschwung des Herzens, also eine innere Bewegung des Herzens. Und hat viel damit zu tun, worauf richte ich die Aufmerksamkeit meines inneren Menschen? Worauf richte ich die Aufmerksamkeit meines Herzens? Jetzt Frage, was meint der Katechismus, wenn er sagt, wenn wir versuchen, die Zerstreuungen zu bekämpfen, dann gehen wir ihnen in die Falle. Das heißt, wenn du aktiv versuchst, die negativen Gedanken oder die zerstreuenden Gedanken wegzuschieben, dann musst du nur noch mehr dran denken. Das ist wie derjenige, der sagt, denken Sie jetzt bitte eine Minute nicht an einen blauen Elefanten. Nein, nicht an einen blauen Elefanten. Du sollst nicht an einen blauen Elefanten denken. Je mehr ich versuche, desto mehr muss ich an was denken? Genau, an den blauen Elefanten. Das viel Bessere ist, aus dieser Verirrung in den Gedanken zurückzukommen zu einem Verweilen bei Gott. Mir persönlich hilft da ein Bild, ja, oder eine Vorstellung, und die ist die. Ich sitze mit Jesus an einem Ufer. Also so stelle ich mir Gebet vor. Ich sitze mit Jesus am Ufer und es fahren verschiedene Schiffe vorbei. Und diese Schiffe, die tragen unterschiedliche Aufschriften. Auf den Schiffen steht zum Beispiel da, alles, was ich morgen noch tun muss. Auf dem Schiff steht, meine Erinnerungen an den letzten Urlaub. Oder auf dem Schiff steht da, Zahnarzttermin nächste Woche. Auf dem Schiff steht drauf, ich sollte jetzt eigentlich noch das und das machen und so. Und jetzt wäre die Versuchung groß, auf diese Schiffe aufzuspringen. Also diese Gedanken, die sich mir so anbieten, zu ergreifen und mich da reinzusteigern. Aber was ich stattdessen auch machen kann, ist, ruhig am Ufer sitzen zu bleiben neben Jesus und die Gedanken oder die Schiffe einfach vorbeifahren lassen. Ich muss die Schiffe nicht vertreiben, ich muss nicht auf sie schießen, ne, ich muss sie nicht wegdrücken. Die dürfen kommen und gehen, aber ich muss nicht draufspringen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gedanken, die kommen und gehen, und solchen, in die ich mich aktiv hineingebe. Überhaupt, Jesus ist ja sehr, sehr, das ist nur eine kleine Seitenbemerkung, aber Jesus ist ja sehr streng, was den Umgang mit unseren Gedanken betrifft. Da sagt er, wer in seinem Herzen Ehebruch, wer eine Frau lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und wer in seinem Herzen seinen Bruder zürnt, der ist schon sein Mörder. Wenn sich das beziehen würde auf jeden vorbeihuschenden Gedanken, dann wäre das ja eine völlig unrealistische und absolut überstrenge und grausame Lehre. Denn es ist völlig normal und menschlich, dass einmal irgendein Gedanke, mitunter auch ein schlechter Gedanke, im Kopf auftaucht. Jetzt die spannende Frage ist, wenn der Gedanke aufgetaucht ist, was machen wir mit ihm? Ne? Wenn irgend so ein Bild, eine Vorstellung in meinem Kopf ist, ne, steige ich mich in die rein oder lasse ich sie vorbeiziehen? Nicht aktiv wegdrücken, aber einfach nicht aktiv reinspringen. Es gibt auch das schöne Beispiel, man kann sagen, es kann schon mal passieren, dass eine Taube oder dass ein Vogel auf meiner Schulter landet. Aber ich muss ja noch nicht gleich erlauben, dort ein Nest zu bauen. Das ist ja nochmal ein Unterschied. So ähnlich ist es auch mit den Gedanken. Gedanken kommen und gehen. Nehmen wir mal irgendeinen negativen Gedanken wie Bitterkeit. Ich bin richtig wütend auf meinen Bruder, auf meine Schwester. So ein Gedanke, so ein Gefühl kommt hoch. Und dann ist aber die Frage, also das muss ich auch nicht wegdrücken. Wenn das Gefühl wirklich da ist, naja, dann ist es halt da, ja. Aber jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Suhl ich mich in diesem Groll? Suhl ich mich in, weiß ich nicht, in meiner Verletztheit, meinem Neid? Oder lasse ich dieses Schiff vorbeifahren, bleib bei Jesus am Ufer sitzen und sage ihm, schau Jesus, was da alles in mir ist. Und komm einfach zurück in seine Gegenwart. Was mich sehr, sehr tröstet, ist die Zeugnisse der großen Heiligen, auch der großen Heiligen des Gebetes, der Heiligen im Karmel, also speziell Teresa von Avila, Therese von Lisieux, sind beide ehrlich genug zuzugeben, dass sie immer im Gebet auch abgelenkt waren. Es ist wirklich eine Illusion zu glauben, dass die Ablenkungen im Gebet irgendwann vollständig aufhören. Gott kann in seiner Gnade schon so besondere Gnaden mal schenken, dass man einfach ganz, 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 ganz konzentriert und fokussiert sein kann. Aber ich würde sagen, das ganz normale Gebet ist, dass man immer wieder abschweift und einfach wieder zurückkommt. Das ist ganz normal, so sind wir Menschen einfach. Also so viel zum Umgang mit Ablenkungen. Einfach noch so ein Praxistipp. Ich persönlich mache die Erfahrung, dass ich weniger abgelenkt bin, wenn ich morgens bete. Weil einfach nur nicht so viel am Tag war und ich versuche auch nicht unmittelbar vor der Gebetszeit mich noch mit irgendwelchen ganz schwierigen Sachen zu belasten, sodass ich irgendwie in meinem Geist weniger abgelenkt und irgendwie schon bereitet bin auf die Gebetszeit. Das habe ich so gelernt. Ich habe früher eher am späteren Nachmittag meine Gebetszeit gehabt und jetzt, ich ermutige natürlich jeden von euch, jeden von Ihnen, eine persönliche Gebetszeit jeden Tag zu haben. Also nicht nur die Zeit, wo man vielleicht irgendwas Gutes liest oder in die Kirche geht oder irgendwo in einen frommen Kreis sich bewegt, sondern eine persönliche Gebetszeit, wo einfach die Beziehung zu Gott auf einer freundschaftlichen Ebene gepflegt werden kann. So viel zu den Ablenkungen im Gebet. Ich will jetzt auf diesen zweiten Teil oder die zweiten Probleme zu sprechen kommen, und das sind die sogenannten Trockenheiten. Hier wird erstmal in Abschnitt 2730 über die Notwendigkeit der Wachsamkeit und Nüchternheit im Gebet gesprochen. Und dann geht es im Abschnitt 2731 um die Trockenheiten. Auch das hat vielleicht jeder, der aufrichtig betet, schon mal erlebt, dass einfach nicht, ja, dass man nicht immer gleich viel spürt. Also es wäre ja oft schön, wenn man immer das ganz deutlich merken würde, Gott ist bei mir, Gott ist mir nah, Gott ist gegenwärtig. Und manchmal spürt man auch sowas. Ich gehöre auch zu den Leuten, also ich bin der Überzeugung, dass es auch okay ist und dass es auch gut ist und dass es auch berechtigt ist, Gott um solche Gnaden zu bitten. Also man kann Gott auch sagen, Herr, lass mich spüren, dass du da bist. Ich brauche deine Gegenwart. Das ist absolut okay. Wir Menschen brauchen auch einfach den ganzen Bereich der Gefühle. Aber es wäre schade, wenn unsere Liebe zu Gott da stehen bleiben würde, denn es gibt tatsächlich mehr als das. Ich lese mal vor, was der Katechismus schreibt. Eine weitere Schwierigkeit, besonders für jene, die aufrichtig beten wollen, ist die Trockenheit. Hier wird erstmal gesagt, eine weitere Schwierigkeit, besonders für jene, die aufrichtig beten wollen, ist die Trockenheit. Das ist sehr interessant, was hier steht. Denn meistens kommen die Trockenheiten im Gebet dann und kommen zu einem Moment, wo man sich eigentlich entschieden hat, jetzt wirklich, wirklich ernst zu machen mit dem Gebet. Ich erinnere mich noch gut in meinem persönlichen Leben, als ich so als Jugendlicher so mich zu einer wirklichen persönlichen Christusnachfolge entschieden habe. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis für mich, zu sagen, ich möchte nicht nur zur Kirche gehören, weil ich irgendwie christlich erzogen wurde oder so, sondern bewusst zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Da habe ich angefangen zu beten und auf einmal hat mir das Beten Spaß gemacht. Bibel zu lesen hat mir Freude gemacht und das Gebet war wunderbar. Ich habe noch nicht regelmäßig, noch nicht täglich gebetet, aber immer wenn ich gebetet habe, war es richtig gut. Und dann gab es einen bestimmten Moment, wo ich gesagt habe, ich will jetzt jeden Tag eine Gebetszeit, eine lange Gebetszeit machen, will mich konzentrieren und will wirklich mit Fokus und mit Wachsamkeit und mit Hingabe beten. Das Interessante ist, dass relativ kurze Zeit, nachdem ich mich zu dem entschlossen habe, relativ kurze Zeit danach, auf einmal diese Freude, diese Tröstungen, die ganzen wunderbaren Sachen, die ich vorher im Gebet empfunden hatte, wie weggeblasen waren. Man könnte ja sagen, jetzt geht's erst richtig los und jetzt ist es wunderbar. Stattdessen war es auf einmal ganz schwierig. Also, häufig fangen die Trockenheiten dann an, wenn jemand mit dem Gebet wirklich ernst macht. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil Gott die Person erst dann so weit hat, dass sie sich wirklich auf einen Lernprozess einlassen will. Gott kann ja ein Menschen, der einfach nur hier und da ein bisschen eine geistliche Tröstung braucht, kann ihn ja schwer weiterführen im Wachstum der Liebe. Das ist wie jemand, der sagt, ich will zwar eine Beziehung, ich will gerne mal heiraten, aber ich will nie Probleme in der Beziehung haben. Ne? So jemand wird seine Beziehung immer wieder abbrechen, immer wieder beenden, weil er denkt, dann finde ich einen anderen Partner und bei dem habe ich nie Probleme. Die Wahrheit ist, es gibt mit jedem Partner immer wieder neue Probleme und wahres Wachstum von Liebe beinhaltet es auch die nicht so einfachen Seiten des anderen kennenzulernen und auch dann in Treue dabei zu bleiben, wenn nicht alles immer nur Honigkuchen ist. Und genauso oder so ähnlich ist es in der Beziehung zu Gott. Wir lesen weiter in Abschnitt 2731. Diese, nämlich die Trockenheit, gehört zum inneren Gebet, wenn das Herz von Gott wie getrennt und ohne Verlangen nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen ist. Dies sind Augenblicke reinen Glaubens, welche mit Jesus treu in der Todesangst und im Grab ausharrt. Wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es reiche Frucht. Falls die Trockenheit aber daher rührt, dass das Wort auf Felsen gefallen ist und darum keine Wurzeln schlagen kann, gilt es, um die Bekehrung zu kämpfen. Ein dichter Abschnitt. Hier wird gesagt, dass es offensichtlich zwei Ursachen für solche Trockenheiten gibt. Und mir scheint das ein Schlüssel zu sein. Wenn mal der Ausgangspunkt der gleiche ist, das heißt, jemand will beten und spürt im Gebet gar nichts, dann unterscheidet man zwei völlig unterschiedliche Ursachen dafür. Die erste Ursache, und das ist bei weitem die häufigste Ursache, ist genau die, die der Katechismus hier in diesem gerade letzten Satz, den ich gerade vorgelesen habe, beschreibt. Und zwar ist es der, dass das Wort auf einen harten Boden gefallen ist und es uns eigentlich an Bekehrung mangelt. Ein bisschen weniger theologisch klingender, einfacher Satz, der die gleiche Grundwahrheit versinnbildlicht, ist der Satz: Wenig Gebet macht Lust auf wenig Gebet. Und viel Gebet macht Lust auf viel Gebet. Das heißt, wenn ich die letzten 2 Monate überhaupt nicht gebetet habe, stundenlang ferngesehen habe, meinen Kopf angefüllt habe mit allen möglichen Ablenkungen, mit allen möglichen Schrott, dann ist es kein Wunder, dass wenn ich dann anfange zu beten, nach so und so vielen Stunden Fernsehen und all den anderen Ablenkungen, dass es dann nicht gleich wunderschön ist. Weil einfach in meinem Kopf so viel anderes ist, da muss der gute Samen des Wortes Gottes, der muss ja in mir auf steinigen Boden fallen. Aber da sagt man nicht, oh, das Korn, das ist aber trocken und der Same, der ist aber nicht gut, sondern der Boden ist einfach noch nicht bereitet. Man kann genauso sagen, wenn ich in einem Bereich meines Lebens freiwillig und ganz bewusst in deutlicher, in schwerer Sünde lebe, in Kompromiss lebe, dann kann ich im Gebet mein Herz nicht voll für Gott öffnen. Jetzt fragen Sie, okay, was ist denn so eine schwere Sünde und freiwilliger großer Kompromiss? Damit meine ich einfach nur, ich weiß, dass was nicht gut ist und ich tue es trotzdem. Egal um welches Thema es gerade geht, wenn ich weiß, dass eine Sache nicht gut ist und Gott nicht gefällt und sündhaft ist und ich sie trotzdem in meinem Leben toleriere, in meinem Leben dulde, vielleicht sogar entschuldigen dafür suche, aber eigentlich tief drin weiß ich, dass es nicht gut ist, dann hat so ein Kompromiss, also dann hat so eine Grundentscheidung die Kraft, mein Herz vor Gott zu verbarrikadieren. Da kommt Gott gar nicht mehr richtig ran. Mit Abstand, die meisten Fälle, wo wir Trockenheiten im Gebet erleben, hängen einfach damit zusammen, dass mein Herz kalt geworden ist, dass sich mein Herz gegen Gott verbarrikadiert hat und dass der Boden in meinem Herzen, im Acker meines Herzens, hart geworden ist und nicht aufnahmefähig für das Reich Gottes, für das Wort Gottes. Das ist die Frage, was hilft denn da, um da rauszukommen? Die Antwort darauf gibt uns am besten die kleine Therese von Lisieux. Die hat einen extrem tiefsinnigen Satz gesagt, ist eigentlich so einfach, so simpel, aber er ist trotzdem immer wieder unendlich wahr. Und der Satz lautet einfach: Wenn das Feuer am Ausgehen ist, muss man ein Holzscheit nachlegen. Klingt vielleicht völlig geradezu banal, so einfach, aber es ist eine große Wahrheit. Wenn das Feuer in meinem Herzen am Ausgehen ist, ist es an mir, ein Holzscheit nachzulegen. Wenn das Feuer in meinem Herzen am Ausgehen ist, dann genügt es nicht, davon zu träumen, wie schön es wäre, wenn es wieder brennen würde. Dann genügt es meistens auch nicht zu warten, dass irgendjemand von außen kommt, der mich irgendwohin mit einlädt, auf irgendeinen Gottesdienst oder was, und dass es dann auf einmal wieder hell lodert. Das klappt vielleicht ein, zweimal, aber dauerhaft klappt es auch nicht. Wenn das Feuer in meinem Herzen ausgegangen ist oder am Ausgehen ist, dann muss ich schauen, welches neue Stück Holz kann ich ins Feuer legen. Und ein Stück Holz kann zum Beispiel das Holz sein von einem Baum, den ich gefällt habe. Ein Baum der Sünde, ein Baum des Götzendienstes. Götzendienst heißt irgendwas, was mir wichtiger geworden ist als Gott. Wenn ich das fälle, kann so ein Opfer neu die Leidenschaft in meinem Herzen entzünden. Außerdem, ein Holzscheit, das ich in die Glut oder in das Feuer werfe, kann sein, einfach eine neue Entscheidung für Jesus, ein neues Opfer. Also Opfer jetzt im Sinne von etwas, was ich für Jesus tue, was mich was kostet, was mich wirklich was kostet, aber was ich tue, um ihm meine Liebe auszudrücken. Nicht, weil ich muss, nicht, weil das so eine religiöse Pflicht ist, sondern weil ich will. Und sowas kann eine neue Entscheidung sein, wie zu sagen, Herr, ich stehe jetzt eine halbe Stunde früher auf und bete. Oder sowas wie, ich nutze die Zeit, wo ich eh im öffentlichen Verkehrsmittel oder im Zug sitze oder sonst auf irgendwas warte. Ich nehme diese Zeit, um andächtig die Bibel zu lesen. Oder es kann sein, dass ich sage, ich fange an, einen Tag pro Woche zu fasten. Oder wie auch immer, es ist eine Entscheidung, die mich was kostet und die ich für Jesus treffe. Und das Erstaunliche ist es, da wo ich eine solche neue Entscheidung treffe, da wo ich ein solches neues Holzscheit ins Feuer werfe, wird das Feuer neu entflammt. Das Feuer wird nicht von alleine entflammt, dass ich nur dran denke oder mir das wünsche oder mir irgendein besonderer Mensch die Hand auflegt. Das ist sehr zweitrangig, diese Sachen. Das Feuer wird neu entfacht durch neue Entscheidungen der Hingabe. Und die Betonung liegt auf neu. Die Dinge, die ich eh schon tue, sind nicht weiter fähig, mein Herz neu zu entzünden. Die sind vielleicht wichtig, dass ich am Ball bleibe. Aber wenn ich will, dass neues Feuer kommt, dass die Trockenheit durchbrochen wird, brauche ich eine neue Bekehrung. Also wirklich Dinge, wo ich heute neu umkehre. Und braucht es einen neuen Aufschwung meines Herzens. Das heißt, dass ich wirklich Dinge tue, die ich vorher nicht getan habe. So, das ist die erste und deutlich wichtigste Ursache für Trockenheiten. Das ist die, dass es einfach kein frisches Holzstück in meinem Herzen gibt, dass mein Herz in Kompromiss lebt, dass ich nicht 100% gegeben habe, dass ich mich nicht mit ganzem Herzen überhaupt noch Gott ausgestreckt habe. Die zweite Möglichkeit, warum Trockenheit im Gebet da ist. Ich spreche jetzt übrigens nicht davon, ich habe ein, zweimal gebetet und habe ich wenig gespürt. Ich spreche von was Längerem, also wirklich über ein paar Wochen hinweg, weil so ist es immer mal normal, dass man einen Tag, dass man einen schlechten Tag hat und sich nicht gut konzentrieren kann oder da weniger von Gott spürt. Das ist völlig normal. Aber wenn es über längere Zeit hinweg so ist, dann hat es zwei Ursachen. Also die erste habe ich gerade schon benannt. Entweder es gibt wirklich einen Kompromiss in meinem Leben, es gibt etwas, was nicht gut ist in meinem Leben, was ich aber erlaube, was ich toleriere, dann hat es die Möglichkeit, mein Herz gegen Gott zuzumachen. Und sowas kann nur durchbrochen werden durch einen entschiedenen Akt von neuer Hingabe, von neuer Bekehrung, von dem neuen ins Feuer werfen eines Holzscheits. Die zweite Möglichkeit, woran Trockenheiten liegen können, ist einfach, dass Gott diese Zeit systematisch und strategisch zulässt, um die Liebe des Jüngers, um die Liebe des Menschen zu erproben und zu reinigen und zu läutern. Nun, wir dürfen uns dabei nicht Gott vorstellen als so ein bisschen sadistisch angehauchten Professor, der so sagt, jetzt wollen wir mal schauen, wenn wir hier ein bisschen Probleme bereiten, wollen wir mal schauen, wie die Person sich verhält. So ist Gott überhaupt nicht, sondern Gott hat absolut leidenschaftliches Interesse daran, dass wir in Liebe wachsen. Gott hat Interesse an Liebe. Ihm ist es auch wichtig, na, dass es uns auch sonst in anderen Lebensbereichen gut geht, und Gesundheit und Finanzen und so. Aber das ist für Gott alles sehr, sehr, sehr viel weniger wichtig als unser Wachstum in der Liebe. Und das Problem ist, Liebe, die nichts kostet, kommt nicht wirklich in eine Fülle. Liebe, die immer nur einfach ist, die überhaupt keine Entscheidung erfordert, weil sie so einfach ist, die einfach nur so mit nebenher plätschert, kommt nicht in die Fülle von wahrer, reifer Liebe. Aber Gott will, dass wir in die Fülle von wahrer, reifer Liebe kommen. Und deswegen erlaubt er Phasen in unserem Leben, in denen es sich entscheidet, in denen wir die Chance haben zu entscheiden, ob wir wirklich lieben und ob wir wirklich lieben wollen oder ob wir so Schönwetterchristen mehr sind, also Leute, die sagen, wenn es gut geht, dann glaube ich, aber wenn es mir schlecht geht, dann verliere ich jeden Glauben. Das ist jemand wie, der sagt, ja, ich bleibe dir schon treu in der Ehe, aber sobald mich langweilt oder sobald wir irgendein Problem am Horizont haben, dann bin ich weg und bandel mit jemand anderem an und gehe dir fremd. So, zum Glück haben wir in der katholischen Tradition des geistlichen Lebens jene großen Vorbilder, jene Männer und Frauen, die ausführlich geschrieben haben und berichtet haben über diese Phasen des geistlichen Lebens, diese Phasen der Läuterung und der Reinigung. So, die Teresa von Avila hat eine große Theorie drum gemacht, dass es zwei Phasen der Reinigung gibt, auch Johannes vom Kreuz auf ganz ähnliche Weise, die Nacht der Sinne und die Nacht des Geistes. Wir müssen es an der Stelle gar nicht bis ins Detail thematisieren. Die wichtigste Aussage über das ganze Thema ist erstmals, dass es sowas gibt, ja, dass es nicht einfach, dass es nicht so ist, dass Gott mich nicht mehr mag oder dass ich was falsch gemacht habe, wenn ich mal nichts mehr im Gebet spüre. Vielmehr ist es so, wenn ich mich selber prüfe und zu dem Schluss komme, dass ich eigentlich schon 100% gegeben habe, dass ich nicht Kompromisse in meinem Leben toleriert habe und dass ich mich wirklich ausgestreckt habe, frisches Holz auf den Altar zu legen, auf das Feuer zu legen und trotzdem diese spürbare Gegenwart Gottes ausbleibt über längere Zeit hinweg, dann heißt das, dass Gott mir gerade eine Zeit der Reinigung und der Läuterung gönnt, die zulässt in meinem Leben. Und durch die komme ich nur durch zwei Dinge. Erstens durch eine Beständigkeit, auch wenn es nicht gut schmeckt, auch wenn es nicht angenehm ist, auch wenn man nichts fühlt, nichts schmeckt. Erstens. Und zweitens durch eine kindliche Unbesorgtheit darin, gar nichts zu tun. Oder gar nichts bedeutet, wirklich im Frieden zu bleiben, wenn man einfach nur vor Gott ist und nichts tun kann. Man kann das auch als das kontemplative Gebet beschreiben. Aber worum es eigentlich geht, ist einfach um so ein ruhiges Verbleiben vor dem Herrn. Häufig ist auch nur eine solche Herzenshaltung oder solche Gebetsform in so einer Prüfungszeit möglich. Es gibt Zeiten, da kann man nicht unglaublich großartige Sachen denken, da kann man nicht tolle Ideen schmiegen, tolle theologische, all das scheint zu zerfallen, all das wird so getestet, wird so geprüft, dass man das überhaupt nicht, fast überhaupt nicht aufrechterhalten kann, aber sehr, sehr mächtig ist es, wenn wir in so einer Phase einfach nur auf Jesus schauen, einfach nur ihm unser Herz hinhalten, ihn lieben. Man nennt das eben teilweise auch das kontemplative Gebet. Und diese Form des Gebetes, nämlich einfach vor Gott in all seiner Schwachheit zu sein, nichts zu tun, ihn wirken lassen, ihn anzuschauen, auch wenn man nichts spürt, ist der sicherste und schnellste Weg durch eine Trockenheit hindurch. Teresa von Avila sagt, wer einfach so gut wie er kann die aktive Sünde meidet, also das heißt, keine bewusste Sünde zuzulassen, und wer im Gebet, also im inneren Gebet weitergeht, in diesem ruhigen, stillen Verweilen vor Gott, sie glaubt, dass allein diese zwei Dinge garantieren, dass eine Person wirklich zur Vollkommenheit in Gott, nämlich zur völligen Heiligkeit kommt. Das finde ich ermutigend. So, ich will euch einfach sagen, als jemand, alt und so, aber ich bete wirklich schon 15 oder 16 Jahre jeden Tag ausführlich lange und trainiere viele, viele andere Leute im Gebet hier bei uns im Gebetshaus, das rund um die Uhr läuft. Ich möchte euch ermutigen, bleibt dran im Gebet. Das Gebet ist nicht sowas so wie, trink einmal den Fitnessdrink und dann wirst du dick und wirst du stark und kräftig, sondern es ist eher sowas wie eine Übung, wo man sagt, mach die Übung mal jeden Tag, ein paar Monate lang und dann wirst du sehen, wie stark sich deine Muskulatur und dein Körper verändert. Sag nicht, ich versuche mal einen Tag zu beten, wenn es nichts bringt, dann lasse ich es bleiben, sondern versuch's mal ein paar Monate lang und lass dich von Ablenkungen und von Trockenheiten einfach nicht runterziehen, sondern bleib beständig dran. Es ist Gold wert, es wird sich lohnen. Ich wünsche dir auf diesem Weg, Gott besser kennenzulernen, ganz viel Freude, Kraft und Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Ja, danke schön, Herr Dr. Hartl, für Ihren Vortrag. Es war sehr interessant. Alles Gute für Sie und viele Grüße nach Augsburg.
Wiederhören.